So alle, die sich taufen lassen haben, werden sich umziehen und in der Zwischenzeit werden wir jetzt eine Predigt hören von Jermaine. Jermaine, komm bitte nach vorne. Für alle, die Jermaine nicht kennen, Jermaine und Thomas sind in der letzten Zeit, die letzten 2 Monate hier bei uns in der Gemeinde gewesen. Sie kommen von der Bibelschule, von der BFP in Berea. Und sie haben hier dann, ich denke, eine gute Zeit gehabt, unsere Gemeinde kennengelernt, waren ja Teil von sehr vielen Treffen hier bei uns. Und wir haben auch gesagt, dass wir dann alle beide jetzt eine Gelegenheit geben werden, ja, dass sie predigen können. Und ich bin sehr, sehr froh, dass du heute Abend predigst. Und es geht natürlich auch um das Thema David, unsere aktuelle Reihe. Und Jermaine hat einfach ein Thema in dieser Reihe übernommen. Schön, dass du da bist. Ich bete einfach mit dir. Ja? Herr, ich danke dir für Jermaine. Ich danke dir für alles, was du in seinem Leben tust. Ich danke dir, Herr, für die wunderbare Art und Weise, wie du ihm geführt hast, wie du deine Hand auf sein Leben gelegt hast. Und Herr, ich freue mich über das, was du in seinem Herzen gelegt hast. Danke dir, Herr. Ich bete, dass du ihm heute Abend eine Freiheit gibst, Herr, dass er uns nicht nur segnet, sondern dass er auch gesegnet wird, indem er ausgibt und uns dann ermutigt. Segne ihm jetzt in Jesu Namen. Amen.
Oder haben es vielleicht gekannt? So, wir sind in der Situation und wir wollen beten und wir denken so, es muss irgendwie eine gewisse Form haben oder wir haben uns so an gewisse Formen, also gewisse Formen angewöhnt oder uns da reingezwängt und kommen da so nicht mehr raus. Und ja, meine Botschaft heute ist, wir haben keine Form beim Beten. Also wir können wirklich ganz frei zu Gott kommen. Und da wollen wir uns das Leben von David mal genauer ansehen, um zu schauen, wie hat er denn zu Gott gebetet. Und David war ein tüchtiger Psalmschreiber und das Wort Psalm kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Lied oder Lobgesang. Und von den 150 Psalmen, die wir in der Bibel finden, beginnen 73 Psalme mit einem Psalm Davids oder irgendwas Ähnlichem. Und auch wenn einige Psalme vielleicht ihm als Geschenk geschrieben worden sind oder ihm zur Ehre geschrieben worden sind, können wir doch davon ausgehen, dass bei den meisten Psalmen der Name tatsächlich Programm war. Und es gibt die verschiedenen Arten von Psalmen, und auf die ich nicht alle eingehen werde oder auch kann. Und darunter gibt es die Weisheitspsalmen, in denen es um die allgemeine Betrachtung des Lebens geht und um die Beziehung zu Gott. Die messianischen Psalme, wo es um ja, den Messias geht, von dem wir wissen, dass er heute Jesus Christus ist, oder Königspsalme. Und einen weiteren sehr bedeutenden Teil unter dem Psalm machen die Rachepsalme aus. Und David hat eine Menge davon geschrieben oder auch hat viele Racheaspekte in die verschiedenen Psalme eingebaut. Nun wissen wir, also nun schreibt David da in diesen Rachepsalmen, bittet er Gott, dass Gott seine Feinde richtet. Er sagt nie, er selber möchte sie richten, aber er verweist auf Gott und sagt, okay, Gott wird ihm schon zu der rechten Zeit seine Gerechtigkeit geben. Aber Jesus hat uns gelehrt, dass es heutzutage nicht mehr Auge um Auge, Zahn um Zahn ist, sondern dass ja, wir wirklich Gott das ganze Gericht überlassen können und wir für unsere Feinde beten sollen und die segnen sollen, die uns verfolgen. Nun decken die Psalme die verschiedensten Lebensbereiche ab, aber auch sehr nahe Lebenslagen werden darin beschrieben, worauf heute der Fokus liegen soll. Und da werden wir auch beim Thema David und die Psalmen Herz ausschütten bei Gott. Genau. Und David war ein König. Und er war nicht nur irgendein König, sondern er war der 2. König Israels und insgesamt so der größte König sozusagen, abgesehen jetzt von Jesus. Ja, und er war wirklich, also er wird bezeichnet als ein Mann nach dem Herzen Gottes. Obwohl viele von uns wissen, dass seine Taten das nicht immer wieder gespiegelt haben. Und genau wie David Also, und David hat uns gewisse Einblicke in sein Leben verschafft durch diese Psalme. Und ja, wir lesen da heraus wirklich, dass wir vor Gott kommen können, so wie wir sind. Wirklich ohne Hemmungen, sondern einfach, dass wir bei Gott wirklich unser Herz ausschütten können. Und dort haben wir verschiedene Psalme und wir werden heute ziemlich viele Bibelstellen haben. Aber prinzipiell werden wir uns diese vier Kategorien anschauen, und zwar Bitten, Bekenntnis, die Klage und der Lobpreis. Und ich denke, die Bitten, die kennen wir nur alle zu gut. Gibt es hier jemanden, der Gott noch nie um etwas gebeten hat? Okay, gut, das habe ich mir schon gedacht. Und unsere Bitten können in alle möglichen Richtungen gehen. Es können kleine Bitten sein, wie zum Beispiel, ja Gott, bitte lass meine Mathearbeit am Freitag gelingen. Oder größere Bitten wie, Herr Gott, schenk mir doch bitte einen Ferrari. Aber all diese, hat das jemand von euch schon mal gebetet? Nicht? Okay. Aber wir alle kennen das, wenn wir wirklich vor Gott kommen und ihm um etwas bitten, wie zum Beispiel Hilfe in einer schwierigen Lage oder die Bekehrung von Angehörigen oder vielleicht auch Selbstbeherrschung in der einen oder anderen Disziplin. Und manchmal sind unsere Bitten so richtig aufrichtig und ehrlich, aber manchmal haben wir das Gefühl, die sind so ein bisschen einfach reingeworfen. So, ach ja, ich müsste ja noch für meine Oma beten. Herr, bitte für meine Oma, danke. Oder, ja, mein Freund hat mich doch gebeten, für ihn zu beten. Herr, ich bitte dich für Joshua, dass du ihm hilfst. Amen. So, ich weiß nicht, ob ihr die Bitten kennt, ich kenne sie nur zu gut. Und manchmal nervt es mich so richtig an, wenn ich einfach so herzlos bete. So einfach, ich müsste das ja noch irgendwie machen, aus so einem Pflichtbewusstsein da noch was reinzwänge. Andere haben vielleicht wirklich biblische Gebete, aber das Vertrauen auf Gott ist sehr klein. So, hallo Gott, also wenn du da bist oder wenn du mich hörst oder gerade nicht allzu viel zu tun hast, könntest du vielleicht. Weiß nicht, ob das von euch jemand schon mal gedacht hat. Nun wollen wir uns mal anschauen, wie David gebittet hat. Und dazu lesen wir Psalm 86, die Verse 1 bis 13. Ein Gebet Davids. Herr, vernimm mein Gebet und erhöre mich, denn ich brauche deine Hilfe. Beschütze mich, denn ich bin dir treu. Rette deinen Diener, der auf dich allein vertraut. Du bist mein Gott. Hab Erbarmen, Herr, denn ich rufe unablässig zu dir. Schenke mir wieder Freude, denn mein Leben liegt in deiner Hand. Herr, du bist so gut und immer bereit zu vergeben, voller Gnade für alle, die dich um Hilfe bitten. Höre mein Gebet, Herr, vernimm mein Flehen. Zu dir will ich kommen, wann immer mich die Sorgen überwältigen. Und du wirst mich erhören. Herr, kein anderer Gott ist dir gleich und niemand kann tun, was du tust. Herr, alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und dich anbeten und deinen Namen preisen. Denn du bist so groß und du tust Wunder. Du allein bist Gott. Herr, zeige mir den richtigen Weg, damit ich nach deiner Wahrheit lebe. Gib mir das Verlangen ins Herz, dich zu ehren. Von ganzem Herzen will ich dich preisen. Herr, mein Gott, ich will deinen Namen stets verherrlichen, denn deine Liebe zu mir ist groß. Du hast mich vor dem sicheren Tod gerettet. In dem Psalm sehen wir, dass David erst einmal seine Bedürftigkeit ausdrückt. Also er sieht ganz klar, er ist der große König, aber dennoch ist er bedürftig, dennoch ist er abhängig von Gott. Auch drückt er sein momentanes Verhältnis dort zu Gott aus und David sagt, er ist treu, er vertraut auf Gott allein. Und wie wir letzte Woche auch von Thomas gehört haben, er ruft unablässig zu ihm. Hierbei ist es wichtig, dass es nicht zu einer Werksgerechtigkeit kommt, dass wir denken, wir müssen uns was erarbeiten. Aber das Verhältnis zwischen uns und Gott, zwischen uns und anderen Menschen, hat schon einen Einfluss auf unser Gebetsleben. Die Bibel sagt uns, dass Dinge wie zum Beispiel Unversöhnlichkeit in unserem Herzen oder andere Dinge unser Gebetsleben hemmen können. Und wir sehen das in Vers 11, schreibt David, bittet Gott, ihm den richtigen Weg zu zeigen und ihm ein Verlangen zu geben, ihn zu ehren. Von alleine können wir dieses Verlangen nicht haben. Wir können nicht alleine nach Gottes Wegen leben. Und diese Abhängigkeit drückt David aus. Und wir dürfen ruhig ehrlich sein, wir dürfen auch sagen, Gott, ich habe gerade überhaupt kein Verlangen nach dir, überhaupt keine Lust zu beten. Das kann auch ein Gebet sein. Gott, schenk mir Lust am Beten. Und wenn wir ein bisschen weiter vorgucken, Verse 4 bis 7, da fährt David mit seiner Bitte fort und er zeigt wirklich, auf wen es ultimativ ankommt. Nämlich Gott selbst und nicht auf ihn. Und da bezieht sich David auch auf Gottes Wesen. Also David weiß, wer Gott ist. Ich meine, er war der König, er hat Gott schon über so eine gewisse Zeit kennengelernt und er wusste, wer Gott ist und hat sich in seiner Bitte an Gottes Wesen wirklich gerichtet. Unser Leben liegt in Gottes Hand, aber nicht in der Hand eines Bösartigen, sondern David beschreibt ihn folgendermaßen. Gott ist gut und immer bereit zu vergeben. Er ist voller Gnade für die, die ihn um Hilfe bitten. Er ist jemand, der Gebete erhört, wenn uns die Sorgen überwältigen. Und warum auch immer, und darauf habe ich keine Antwort, gibt es dennoch aufrichtige Gebete von uns, die Gott nicht erhört. Oder wo wir das Gefühl haben, dass er sie nicht so erhört, wie wir sie gerne erhört haben wollen. Und ehrlich, darauf habe ich keine Antwort. Ich denke, die wenigsten von uns haben darauf Antwort, warum es solche Situationen gibt. Und davon weiß nur Gott. Aber ich will uns wirklich ermutigen, dass wir diese negativen Erfahrungen nicht darüber stellen, was Gott von seinem Wesen uns in seinem Wort offenbart. Nämlich, dass er gut und dass er treu ist. Und ich denke, wir kennen das auch gerade, wenn wir durch eine schwierige Situation gehen, eine verzwickte Lage hatten, dass dann diese innere Stimme umso lauter schreit, ach Gott, ach, der kümmert sich doch eh nicht um dich. Du brauchst dich gar nicht abzumühen und zu ihm zu beten, denn ihn kümmert es einfach nicht. Aber das ist eine Lüge, denn Gott kümmert sich um seine Kinder, er kümmert sich um jeden Einzelnen von uns und er liebt es, wenn wir aufrichtig zu ihm kommen. Und deswegen, genau deswegen, weil Gott treu ist, lobt und preist David Gott. Auch in diesem Psalm der Bitte, wo wirklich Gott bittet, Herr, hilf mir, vernimm mein Flehen, dankt er und preist er Gott. Und deswegen dürfen wir auch genauso wie David vor Gott treten, mit einer Zuversicht, ja, mit einer Zuversicht und einem Vertrauen in einen Gott, der es gut mit uns meint. Das nächste, die nächste Psalmkategorie wäre das Bekenntnis. Und Sünde kennen wir alle. Wir alle haben unsere Leiche im Keller oder vielleicht auch im Wohnzimmer. Wer weiß. Jeden Tag sind wir neu der Versuchung ausgesetzt. Und auch David war mit dieser Versuchung konfrontiert. Und schließlich ging er einer ganz starken nach und hat Ehebruch mit Bathseba begangen und ihren Mann umbringen lassen. Und das war alles andere als ein kleiner Ausrutscher, aber mehr dazu erfahren wir wahrscheinlich in David und Bathseba, die zarteste Versuchung. Das ist auch ein weiteres Thema in der Predigtreihe, das auch noch im Abendgottesdienst gepredigt wird, also bleibt dabei. Genau. Ja, und na, auf jeden Fall hatte David es richtig verbockt. Und das Ausmaß seiner Schuld wurde dann noch von diesem Propheten namens Nathan nochmal verdeutlicht. Und auch wenn es eine Weile gedauert hat, kam David doch zu dem Punkt, dass er seine Sünden bekannt hat. Und davon lesen wir im Psalm 51 ab Vers 3, also die ersten beiden Verse sind einfach nur eine Erläuterung zur Situation. Sei mir gnädig, o Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird. Du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Du weißt es. Von Geburt an lastet Schuld auf mir. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. Du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist, so lehre mich doch im tiefsten meines Herzens Weisheit. Reinige mich von meiner Sünde, so wie der Priester dies mit einem Jüssop-Büschel tut. Dann bin ich wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab, dann werde ich weißer sein als Schnee. Lass mich wieder etwas Wohltuendes hören und Freude erleben, damit ich aufblühe, nachdem du mich so zerschlagen hast. Schau nicht weiter auf meine Sünde, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Erschaffe mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Als David das gebetet hat, hat er wahrscheinlich viel mehr Emotionen reingebracht, als ich hier jemals reinbringen könnte. Und ja, wir lesen wirklich, wie er einfach in den Anfangsversen, Versen 3 und 4, wirklich Gott anfleht, ihn reinzuwaschen und ihm zu vergeben. Und da auch wieder bezieht er sich auf Gottes Wesen, das er bisher kennengelernt hat. Ein Gott reich an Gnade, ein Gott reich an Barmherzigkeit. Und David fährt fort und bekennt seine Schuld vor Gott. Und er bekennt nicht nur seine Schuld, sondern er erkennt auch Gott als den gerechten Richter an. Und das Urteil, das Gott über ihn gefällt hat, für die Sünde, die er begangen hat. Und das Urteil war nicht einfach. Wenn wir weiterlesen, lesen wir, dass Davids späteren Frauen Ehebruch mit ihm begangen haben, sein erster Sohn gestorben ist und auch innerhalb der Familie ganz viel Zerrüttung geherrscht hat. Im Weiteren fleht und bettelt David weiterhin zu Gott, dass dieser ihn doch vergeben und reinmachen möge, und weil er ein so großer Sünder ist. Und er bittet Gott, ihn mit Weisheit zu erfüllen. Vers 8 sagt David sogar, dass Gott es liebt, dass wenn Menschen durch und durch aufrichtig sind und zu ihm kommen. Und wir sehen, David heißt nichts gut. Er erkennt seine Schuld, er redet nichts schön von dem, was er getan hat, aber er tritt aufrichtig vor Gott und er bekennt seine Schuld und er zeigt ehrliche Reue. Und so möchte Gott auch, dass wir ebenso wie David handeln. Und da möchte ich kurz ein Zeugnis aus meinem persönlichen Leben geben, etwas, wo ich wirklich Befreiung erlebt habe, als ich so gehandelt habe, wie David hier gehandelt hat. Und lange Zeit ging es in meiner Beziehung mit Gott nicht so doll. Ich habe sie kaum gepflegt. Ich war auch lange Zeit süchtig nach Pornografie. Und in meiner Jugend habe ich das aber versteckt. Und ich kam da immer her und war der gute Christ, der laut gebetet hat in jedem Meeting und der größte Heuchler eigentlich. Und alle haben gedacht, bei mir lief alles glatt. Und in der Zeit habe ich wirklich so gebetet: Gott, bitte vergib mir meine Schuld. Aber ich habe Gott nie wirklich zu mir durchdringen lassen. Und habe mich die ganze Zeit gefühlt, als ob ich der einzige Christ wäre, der damit zu kämpfen hatte, bis ich eines Tages nach ewigen Jahren mit meinem besten Freund darüber geredet habe. Und da sind wir beide vor Gott gekommen, weil er hatte das gleiche Problem. Und wir haben diese Schuld Gott bekannt. Und wir haben beide zusammen geweint. Und danach war wie eine Last von meinen Schultern. Dennoch hat es nicht aufgehört und ich war immer noch da drin. Und kurze Zeit darauf gab es diese Konferenz und hat mir Gott so aufs Herz gelegt: Geh zu deinem Jugendleiter. Und ich habe mir gedacht, wie kann ich jetzt zu meinem Jugendleiter gehen? Ich heuchle seit so vielen Jahren hier rum und dann soll ich ihm sagen, dass die ganze Zeit doch nicht alles glatt lief? Es war schwer, ich bin aber letztendlich zu meinem Jugendleiter gegangen, habe ihm alles so erzählt. Und in dem Moment ist Gott wirklich mit seiner Gnade und mit seiner Liebe so über mich gekommen. Ich habe keine Verdammnis gespürt, sondern ich habe einfach nur seine Vergebung und seinen liebenden Arm gespürt, da ich 20 Minuten geflennt habe, wie so ein kleines Kind. Und das hat wirklich mich in eine ganz neue Freiheit geführt in dem Bereich. Und der Punkt, den ich hier machen will, der soll gar nicht auf die Sexualität abspielen. Da gibt es auch noch ein extra Thema für, wie ich es schon davor genannt habe. Aber den Punkt, den ich machen will, ist wirklich, wenn wir aufrichtig vor Gott kommen, wenn wir ehrlich vor Gott kommen und ihm unsere Sünden bekennen, dann ist er treu, uns zu vergeben. Und dann kommt er mit Liebe und Gnade und nicht mit Verdammnis. Und er nimmt diese Last, die wir auf unseren Schultern tragen, und schmeißt sie weg und schenkt uns Freiheit. Ja, und diese Freiheit, da kann auch David von berichten. Und zwar lesen wir in dem Psalm 32, 3 bis 6, ein Sündenbekenntnis und diese positive Auswirkung auf David. Und er schreibt hier: Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft, wie unter stechender Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Darum soll jeder, der dir treu ist, zu dir beten, solange du dich finden lässt. Und er darf erleben, selbst wenn die Not ihn bedrängt, wie eine gewaltige Flut, sie wird ihm nicht schaden können. Und genau deswegen will ich euch ermutigen und will ich uns ermutigen, lasst uns aufrichtig und ehrlich sein mit Gott, auch in diesem Bereich von Sünde und Bekenntnis. Und in unseren Gebeten müssen wir Gott nichts vorheucheln, sondern wir können unsere Sorgen, unsere Sünden und auch mit unseren Emotionen vor ihn kommen. Die Klage. Und auch da denke ich, dass wir schon alle Situationen durchgemacht haben, wo wir nicht verstehen konnten, warum Dinge geschehen sind. Wo wir uns gefragt haben, wo ist Gott in alledem? Ich sehe dich nicht, Gott. Wo bleibst du? Und wenn man sich die Psalme Davids ansieht, dann wird auch hier deutlich, dass der große, gesalbte König mehrere Phasen durchlebt hat, wo er ja, Tiefen hatte. Und weil ich auch immer wieder absolut Hammer finde in dem Psalm, auch, dass in diesen Bereichen wir sehen, auch da können wir komplett ehrlich und aufrichtig vor Gott kommen. Und David hat es uns vorgemacht. Wir dürfen mit unseren Emotionen, mit all unseren Gefühlen, mit all unserer Frustration vor Gott kommen und müssen nicht sagen, ja Gott, mir geht's nicht so gut, sondern wir können wirklich sagen, Gott, mir geht's abgrundtief. Blöd. Und ja, eine dieser Zeiten in meinem Leben, wo ich wirklich so geklagt habe, war, als mein Opa vor einigen Jahren gestorben ist. Und obwohl wir im selben Haus gelebt haben, habe ich ihm erst ein einziges Mal von Jesus erzählt. In der ganzen Zeit, wo wir zusammen gelebt haben. Und er war nicht wiedergeboren. Er hat Krebs bekommen und war im Krankenhaus. Und meine Eltern und ich, wir haben ihn auch besucht. Und sein Zustand verschlechterte sich, aber langsam. Und ich habe gedacht, ja, es geht schon. Also nicht, es geht schon, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Und auf einmal habe ich gehört, sein Zustand verschlechterte sich rapide. Und sie haben ihm nicht mehr eine Woche gegeben, dann würde er sterben. Und in der Zeit, also es war am Donnerstagabend und ich hatte super viel für die Schule zu tun gehabt. Und ich habe gedacht, okay, morgen nach der Schule werde ich direkt ins Krankenhaus fahren. Und am nächsten Tag nach der Schule hat meine Mutter mich abgeholt und hat mir gesagt, dass mein Opa schon in der Nacht verstorben ist. Und als das passiert ist, war ich richtig sauer mit Gott. Weil ich habe mir gedacht, Gott, wie kannst du das nur zulassen? So, ich wollte doch am nächsten Tag schon zu meinem Opa fahren, ins Krankenhaus und mit ihm über dich sprechen. Und du lässt ihn einfach sterben. Und ich habe gehört, dass so ein Pfarrer bei ihm gewesen ist, und er danach ein wenig ruhiger schien, aber so eben, ich wusste nicht, was der Pfarrer ihm erzählt hat, ob er ihm die Wahrheit erzählt hat und was in dem Herzen meines Opas geschehen ist, und ich wollte es gerne selber herausfinden. Und ich war einfach so wütend und so verzweifelt und habe Gott wirklich angeklagt, so Gott, wie kannst du das nur zulassen? Ich kann es nicht verstehen. Ein Tag, das wäre doch nicht zu viel verlangt gewesen. Und ich weiß bis heute nicht, was in der letzten Woche meines Opas mit ihm passiert ist und wo er jetzt ist. Genau, aber Gott war nicht wütend mit mir, weil ich so wütend auf ihn war, sondern es kam die Zeit, da hat er mir wieder Frieden geschenkt in meinem Herzen. Und ich habe die Traurigkeit überwunden und wie gesagt, ich weiß nicht, was passiert ist. Und werde es hier auch wahrscheinlich nie erfahren. Ich weiß, dass ich keinem Menschen, der mir nahe steht, mehr meinen Glauben vorenthalten möchte. Genau wegen solchen Situationen. Und auch David hat Zeiten gehabt, wo er sich von Gott verlassen gefühlt hat. Und im Psalm 13, genau, da war David auch authentisch und hat Gott einfach ganz klar vorgebracht, was ihm auf dem Herzen lag. Wir lesen: Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Schau doch her und antworte mir. Herr, mein Gott, gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Mein Feind soll nicht sagen können, jetzt habe ich ihn endgültig besiegt. Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich den Halt verliere. Auch der große König hat geklagt. Es klingt auch hier schon fast anklagend, wenn er 4-mal hintereinander ruft: Wie lange noch, Herr? Wie lange noch? Wo in alles in der Welt bleibst du? Er fühlt sich von Gott verlassen, so als ob Gott ihn nicht hören würde. Und weiter fleht David Gott an: So tu doch endlich was. Die Verzweiflung sticht förmlich hervor. Und ja, wir alle kennen dieses Gefühl irgendwoher. Und wir alle können uns damit David identifizieren, wo wir uns fragen: Gott, wie lange noch? Wie lange noch muss ich zu dir rufen? Wo in aller Welt steckst du? Doch dann ändert sich Davids Gemüt schlagartig. In Vers 6 lesen wir: Doch ich will auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Da dieser, wie viele Psalme, an einen Dirigenten oder einen Chorleiter gerichtet war, ist auch durchaus denkbar, dass das Ende, dieser letzte Vers, eher als ein Rückblick zu betrachten ist und dieser Psalm nicht von einem einzigen Tag spricht, sondern vielleicht eher von einem Prozess. Nach einer kurzen Zeit oder einer langen Zeit, wir wissen es nicht, des Klagens und des Flehens, hat David sich entschlossen, auf Gott bezüglich seiner Rettung zu vertrauen und sich an seine Treue und seine guten Taten in seinem Leben zu erinnern. Was auch naheliegend ist, ist, dass Gott sein Flehen schon gehört hatte und in diesem letzten Teil schrieb, nachdem Gott sein Klagen vernommen hat und auf sein Flehen geantwortet hat. Wie dem auch sei, kommt hier in diesem Psalm wirklich Gottes Treue zum Vorschein. Gott ist nicht wütend, wenn wir frustriert sind, wenn wir ihn anklagen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht beleidigen. Ich lese in keinem Psalm, dass David Gott je beleidigt hat. Aber wir dürfen doch mit unseren Emotionen, mit unseren Frustrationen, mit unserem Leid komplett ehrlich vor Gott treten und sagen: Gott, warum? Wir müssen kein frommes Getue, kein frommes Gehabe aufsetzen und so tun, als ob das alles nur so halb wichtig für uns ist, sondern wir können da auch wirklich ehrlich drin sein. Und die letzte Psalmkategorie, womit dieser Psalm auch geendet hat, so ein bisschen, ist Dank oder Lobpreis. Und diese Momente, wenn wir Gott einfach nur noch loben wollen, so vor Staunen verblüfft sind und uns fragen: Was ist das für ein unglaublicher, großer Gott, dem ich hier diene? Kennt ihr diese Momente? Kennt ihr diese Momente? Okay, zumindest einige. Und wenn nicht, dann werdet ihr sie noch erleben. Das war prophetisch, danke Nikolaus. Also ich versuche Gott regelmäßig für die Dinge zu danken, die er schon alles Gutes in meinem Leben getan hat. Und manchmal fällt es mir schwer und ich muss mich fast schon dazu überwinden, Gott zu danken. Aber ich habe wirklich gemerkt, für eine Sache kann ich immer wieder danken, dass er mir meine Sünden vergeben hat und dass er mich gerettet hat. Und das hilft mir wirklich, meine Perspektive einfach zu wechseln, von dem vielen negativen Denken einfach wieder auf das Positive, auf Gott. Und diesen Lobpreis scheint auch David gut verstanden zu haben und wahrscheinlich um einiges besser noch als ich. Und auch dazu wird es nochmal gesonderte Themen geben, Also bleibt dabei. Und in anderen Psalmen dankt auch David dort Gott von ganzem Herzen. So, wir sehen wirklich, dass durchaus, also durch die ganzen Psalmen, durch David wirklich ein Lobpreiser ist, der Gott in allen Lebenslagen dankt. Und hier haben wir Psalm 34, Verse 1 bis 10, und das ist nur einer von sehr vielen Lobpsalmen Davids. Das ist seiner Zeit, lesen wir in Vers 1, als Abimelech ihn fortgetrieben hatte, weil David sich vor ihm wahnsinnig gestellt hat. Und der Psalm entstand also wahrscheinlich aus einer Situation, also davon lesen wir auch in der Bibel, obwohl da der Name vielleicht ein bisschen anders ist, dass David da zu dem Tod entronnen ist. Und dann schreibt er: Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Aus tiefster Seele will ich den Herrn rühmen. Alle, die ihr Leid geduldig ertragen, werden mich hören und sich freuen. Kommt, wir verkünden gemeinsam, wie groß der Herr ist. Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen. Ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet. Er rettete mich aus aller Angst. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Als es mir schlecht ging, rief ich zum Herrn. Er hörte mich und befreite mich aus aller Not. Der Engel des Herrn lässt sich bei denen nieder, die in Ehrfurcht vor Gott leben. Er umgibt sie mit seinem Schutz und rettet sie. Seht und schmeckt oder erfahrt selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist. Glücklich zu preisen, wer bei ihm Zuflucht sucht. Die, ihr zu Gottes heiligen Volk gehört, begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht. Denn wer ihn achtet, der leidet keinen Mangel. Wie wir sehen, ist David richtig begeistert von seinem Gott. Also hier scheint es wirklich, als ob dieses Lob wirklich so übersprudelt. Und auch durch den ganzen, wenn wir einen Querschnitt durch die ganzen Psalme ziehen, dann sehen wir, dass David in allen Lebenssituationen einfach eine gewisse Grunddankbarkeit gehabt hat, dass er ein dankbares Herz bewahrt hat. Und was hier auch auffällig ist, dass er zwar sagt, das Lob soll immer wieder über meine Lippen kommen, aber er wechselt auch immer wieder und sagt, komm, wir verkündigen gemeinsam, wie groß der Herr ist, lasst uns miteinander seinen Namen rühmen. Und er wechselt immer wieder, was der Herr für ihn getan hat und dass wir doch alle den Herrn loben sollen, weil der Herr so gut ist und weil der Herr ja so viel Gutes getan hat. Und auch, dass wir in Ehrfurcht vor ihn treten sollen, weil das sieht man in dem Psalm schon fast so als Verbindung mit seiner Treue. David fordert uns auf, den Herrn zu achten, nicht weil er so schrecklich ist, also wenn wir ihn sehen würden, würden wir wahrscheinlich sterben, aber sondern wir sollen ihn fürchten, auch weil er, obwohl er so groß ist, trotzdem so gütig und geduldig mit uns ist. Und ich als Grünschnabel hier kann in vielen Bereichen noch nicht so das nachvollziehen, was ihr vielleicht noch im Leben nachvollzogen habt oder die Herausforderungen, mit denen ihr zu kämpfen habt, habe ich vielleicht noch gar keine Ahnung von. Und da will ich auch gar nicht sagen, dass ich mich damit identifizieren kann, weil mit vielen Dingen kann ich mich einfach nicht identifizieren. Aber ich möchte uns wirklich ermutigen, Gott regelmäßig zu danken und unseren Blick immer wieder auf ihn zu richten und in unserem Dank wirklich von unseren kleinen und großen Problemen unseren Blick auf einen Gott zu richten, neben dem all unsere Schwierigkeiten fast schon klein erscheinen. Ja, damit wäre ich auch schon am Ende. Zusammenfassend will ich noch ganz kurz ein paar Punkte nennen, damit sie hängen bleiben und nicht morgen früh wieder vergessen sind. Und zwar, du musst vor Gott nicht heucheln oder irgendwelche Formen einhalten. Sei aufrichtig mit Gott. Vor ihm kannst du nichts verstecken. Und er möchte, dass du total ehrlich und aufrichtig bist und dass du dein Herz vor ihm ausschüttest. Du darfst deinen Emotionen ruhig Ausdruck verleihen und ja, du darfst vor Gott bitten, du darfst klagen wirklich, wenn es dir schlecht geht, deine Sünden bekennen, aber auch ihm immer wieder danken und loben. Verbringe Zeit, um ihn besser kennenzulernen, weil dann gerade in den schwierigen Lagen können wir darauf zurückschauen und dann kennen wir Gottes Wesen und können unsere Augen auf ihn richten. Denn Gott ist gut und er ist treu und er ist vertrauenswürdig. Und er liebt es, wenn wir als seine Kinder aufrichtig vor ihn treten. Also, lasst uns wie David sein und Gott unser Herz ausschütten.